Ihr Lieben, bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. In dieser Folge von Klassisch Modern sprechen wir unter anderem über psychische Erkrankungen wie Depressionen und auch über Suizidgedanken. Wenn ihr euch mit diesem Thema aktuell nicht so wohl fühlt, dann hört euch die Folge entweder nicht alleine an oder überspringt sie einfach. Wir freuen uns dann in der nächsten Folge wieder auf euch.
Ich sehe durchaus Aspekte von der Figur Faust in den Menschen, die ich so Tag für Tag sehe.
Irgendwie geht es dem echt gar nicht gut. Der hat eine richtig krasse Sinnkrise.
Wir reden hier irgendwie über so eine Art mittelalterliches Sex and Drugs and Rock'n'Roll.
Wie unschuldig ist Faust denn eigentlich wirklich?
Ich habe mich umgeguckt. Ich bin der Geilste hier. Faust wäre so ein richtiger Alpha-Male. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich in der Praxis wahrscheinlich eher die Gretchens sitzen habe.
Faust Forward.
Der Teufel steckt im Detail.
Mit Sophie Hartmann
und Stefanie Hock.
Da sind wir wieder.
Herzlich willkommen zurück. Wir sind Stefanie Hock und Sophie Hartmann und stürzen uns heute wieder ins Faust-Universum.
Für uns geht's heute ab auf die Therapie-Couch, jedenfalls im übertragenen Sinne. Wir wollen nämlich heute mal die psychologische Lupe anlegen an Goethes Faust bzw. an die Hauptfigur Heinrich Faust. Das ist ja ein eigentlich integrer Mensch, der mal eben seine Seele an den Teufel verkauft. Wir wollen wissen, warum macht er das eigentlich? Was führt denn dazu?
Naja, mal eben verkauft hat er sie ja eigentlich auch nicht. Und es ist natürlich auch, er steht eigentlich auch ordentlich unter Manipulation von Mephisto. Aber klar, Faust hat ja schon mindestens mal eine existenzielle Sinnkrise.
Ja, man soll ja mit Ferndiagnosen eigentlich immer ein bisschen aufpassen. Aber wir haben natürlich das große Glück, dass wir uns jetzt mit einer fiktiven Person aus einem Buch beschäftigen. Und deswegen können wir uns, glaube ich, ein bisschen austoben. Das machen wir aber natürlich nicht alleine. Wir haben uns eine Expertin an Bord geholt. Franka Cerutti ist heute hier mit bei uns. Wir freuen uns riesig darüber. Franka ist Psychologin, Psychotherapeutin und dem einen oder anderen vielleicht bekannt aus ihrem Podcast Psychologie to go. Hallo Franka, schön, dass du da bist.
Danke euch für die Einladung, ich freue mich wirklich sehr.
Franka, als wir dich angefragt haben, mal ganz ehrlich, was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, es geht um Faust?
Cool, liebe ich. Ich habe sofort große Lust auf das Projekt gehabt, weil ich glaube, dass es ganz viele Aspekte gibt im Faust, die vielleicht vielen Menschen so im Schulstoff oder so nicht so aufgefallen sind oder über die vielleicht wenig gesprochen wird, die ich aber super spannend finde. Und ja, freue mich mit euch darüber, mich auszutauschen.
Es ist schon mal gut, dass du keine Negativerinnerungen hattest an deine Schulzeit mit vollgekritzelten Reklamheftchen und gedacht hast, oh je, mit dem Thema wollte ich mich eigentlich nie wieder beschäftigen.
Faust aufs Herz.
Wir wollen aber erstmal starten, natürlich damit, dich kurz kennenzulernen. Wir haben dafür unsere Faust-Kennenlern-Rubrik vorbereitet, Faust aufs Herz. Ich stelle dir jetzt kurz und knackig ein paar Entweder-Oder-Fragen. Versuch mal aus dem Bauch heraus zu reagieren. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Alles klar. Hexe oder Teufel?
Hexe.
Religion oder keine Religion?
Keine Religion.
Die Frage interessiert mich bei einer Psychologin ganz besonders. Verstand oder Gefühl?
Oh, das ist gemein. Okay, ich ganz persönlich bin, glaube ich, stark auf der Seite von Verstand.
Unendliches Wissen oder ewige Jugend?
Unendliches Wissen.
Und zum Schluss Klassik oder Moderne?
Moderne.
Dann gehen wir doch mal direkt zum Anfang, wo Faust das erste Mal auftritt und wo man feststellt, irgendwie geht es dem echt gar nicht gut. Der hat eine richtig krasse Sinnkrise. Der weiß gar nicht mehr, was er noch vom Leben will. Und er hat ganz viel erreicht, hat ganz viel studiert, aber ist einfach nicht glücklich. Überlegt sogar, sich umzubringen, versucht sogar, sich umzubringen. Franka, wie würdest du das einordnen, was da gerade bei Faust passiert? Hat er einen Nervenzusammenbruch? Ist das möglicherweise sogar eine Art Psychose, die er da hat?
Gute Frage. Also Psychose war auch mein Gedanke tatsächlich oder zumindest so ein psychosenahes Erleben scheint er zu haben, weil er so getrieben wirkt, einerseits so verzweifelt, andererseits hat er ja auch Ideen, er wäre so gottgleich, er hält sich für übermenschlich. Ehrlich gesagt, ich meine, er ist bestimmt ein kluger Mann, aber seine Selbsteinschätzung finde ich an der Stelle auch vielleicht ein bisschen überwertig und ja, es scheint sich auf jeden Fall um ein ziemlich krisenhaftes Geschehen zu handeln, da gebe ich dir total recht. Und was letztlich ja darin mündet, dass er sich selbst mit diesen Gefühlen auch nicht mehr auszuhalten scheint und dann auch einen Schlussstrich ziehen möchte. Und sowas passiert in der Regel nur in einer tiefen Depression oder in einer sonstigen tiefen psychologischen Krise. Und in seinem Fall würde ich aber auch wegen dieser emotionalen Instabilität, die da drin steckt, wahrscheinlich gar nicht so nur auf Depression tippen, sondern eher auf was Bipolares, also so von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Mhm. Und das aber in einem raschen Wechsel. Also eventuell ist er gerade in einer manischen Phase.
Wenn ich da mal eine Nachfrage noch stellen darf, passt dazu auch, dass er ja eigentlich etwas für sich Untypisches tut? Also ich spiele darauf an, dass er ja auch den Erdgeist beschwören möchte. Und er ist ja eigentlich ein Mann der Wissenschaft und nutzt jetzt sogar als der Weisheit letzter Schluss sogar noch magische Elemente sozusagen oder versucht es darüber zur Erkenntnis zu gelangen, was er ja sonst eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt tun würde.
Ja, total. Also ich finde auch, wenn es wirklich nur darum ginge, dass er an seinem akademischen Wissen zweifelt, dann könnte er sich ja andere Quellen von Wissenschaft oder sowas erschließen. Aber er entscheidet sich ja für Magie und er entscheidet sich für Spiritualität. Und das lässt mich denken, dass er in dem Zustand, in dem er gerade ist, mit dem irdischen Wissen anscheinend schon so richtig abgeschlossen hat. Und das passt total zu so einer Art Größenwahn, wie sie in der Manie vorkommen kann.
Das finde ich unglaublich interessant. Ich habe mich nämlich beim Lesen immer wieder gefragt, wie das kommt, dass sich bei ihm so die Phasen ganz stark abwechseln zwischen, zu, wie du es genannt hast, himmelhoch jauchzend, ich bin der Tollste, ich bin der Größte. Das ist ja eigentlich weniger ein Zweifeln an ihm als Person selber, sondern an der ganzen Welt. Also die Welt ist nicht in Ordnung, er ist in Ordnung. Er ist eigentlich zu gut für die Welt. Und dann in anderen Momenten ist er so unglaublich klar, stellt auch diese manipulative Beziehung mit Mephisto sehr in Frage und was auch mit Gretchen passiert, was er mit Gretchen tut. Also da sind ja unglaubliche Schwankungen drin, die ich immer nicht richtig einordnen konnte. Aber jetzt, wo du sagst, bipolar, ergibt das plötzlich alles Sinn.
Ja, also ne, so könnte man das, auch wenn das jetzt für eine echte bipolare Störung in der echten Welt schon ein sehr schnelles Geschehen wäre, also mit starken, krassen Schwankungen. Aber so würde ich es jetzt einfach mal übersetzen. Und das ergibt für mich, ehrlich gesagt, auch am meisten Sinn. Und tatsächlich kommen im Rahmen von Manie auch so grandiose Selbstüberhöhungen vor und auch diese Egozentrik, die da so drin steckt. Man kann die sicherlich auch mit narzisstischen Tendenzen ein Stück weit erklären, so diese Egozentrik. Aber wirklich dieses so, ich gehöre jetzt eigentlich schon in andere Sphären, das hat für mich schon was, ja, mal mindestens Präpsychotisches, sagen wir mal.
Also das ist schon akut, was da passiert.
Absolut, absolut. Und ich meine, das ist ja letztlich das Akuteste, was in psychiatrischen und therapeutischen Kontexten passieren kann, dass jemand sein eigenes Leben so unerträglich findet, dass er dem auch ein Ende setzen möchte. Also das ist schon eine total akute Zuspitzung.
Ich habe mich auch gefragt, und es wäre ja aber das absolute Gegenteil von dem, was du auch mit dieser grandiosen Selbstüberhöhung beschrieben hast, ob da so eine Art Imposter-Syndrom vorliegt. Also es gibt ja diese Menschen, die unglaublich viel Wissen sich aneignen, aber immer das Gefühl haben, es reicht nicht und sie sind nach außen hin, werden sie als Blender wahrgenommen oder als, ja, als Imposter, als Hochstapler. Aber das passt ja dann doch nicht so ganz ins Bild, oder?
Ja, also total interessanter Gedanke. Allerdings ist dieses Imposterphänomen ja dadurch gekennzeichnet, dass Menschen trotz gegenteiliger Erfolge und Beweise im Grunde von sich selbst glauben, wie du gerade gesagt hast, ich bin ein Hochstapler, ich bin eine Mogelpackung und in Wirklichkeit kann ich nichts. Aber ich habe Faust so verstanden, dass er sagt, ich habe das alles studiert und ich kann zumindest mehr als die Menschen hier. Also schon so, ich habe mich umgeguckt, ich bin der Geilste hier, aber es reicht mir nicht. Und das klingt für mich jetzt nicht so richtig nach Imposter in diesem Kontext.
Könnte man sagen, dass seine eigentliche Tragödie darin ja ihren Ursprung hat, dass er sogar denkt, dass er vielleicht den Teufel überlisten könnte? Also wir kommen jetzt gleich auch dann nochmal zu dem Pakt selbst, aber es ist ja schon so, dass er ja eine Bedingung setzt, die in dem Ursprungsbuch, in dem Volksbuch aus dem 16. Jahrhundert nicht vorhanden ist. Und da habe ich mich gefragt, ob es so ist, dass er denkt, ach, ich lasse mich jetzt darauf ein, um diese ganze Erfahrung zu haben, diese Entgrenzung und dieses Wissen und diese Möglichkeiten. Und eigentlich kann ich ihn vielleicht ja doch noch irgendwie schlagen.
Ja, letztlich kennt Faust sich ja selber ganz gut und er kennt ja auch seine wunden Stellen und er wird von sich wissen, dass es diesen Zustand, der ja letztlich zum Deal wird, also der Teufel muss ja schaffen, dass er in einen Zustand kommt, in dem er sagt, der Moment ist jetzt so schön, da will ich verweilen. Mhm. Aber er weiß ja von sich, dass er diesen Zustand überhaupt nicht kennt, dass er total rastlos ist, unzufrieden, immer mehr will, immer mehr. Und von daher denkt er das vielleicht wirklich. Also das würde schon ganz gut so zu seiner Fantasie passen, dass er ja so grandios ist und so intellektuell und eigentlich sich eben auch schon mit dem Erdgeist und Mephisto selbst zu vergleichen scheint. Mhm. Er fragt sich auch an einer Stelle, bin ich Gott und so? Also es geht ja schon recht weit.
Würdest du sagen oder kann man sagen in der heutigen Praxisarbeit, dass dieses Kranken an der Welt und eben dieses Phänomen, dass das schon sehr um sich greift? Also ich finde es faszinierend, dass wir jetzt über was sprechen, über eine Figur, die ja noch viel älter ist als das, was Goethe geschaffen hat vor über 200 Jahren. Und ich frage mich, wie aktuell ist das eigentlich? Weil ich glaube, da können sich ja viele auch immer heute noch wiedererkennen.
Auch Stichwort rastlos.
Genau das. Genau das. Also dieses nie zur Ruhe kommen können, diese FOMO, diese Angst, was zu verpassen und als ob man da vielleicht auch schon was vorausgesehen hat.
Naja, also, dass Menschen an ihrer eigenen Existenz und dem Wert ihrer Existenz oder dem Beitrag ihrer Existenz zweifeln, klar, das sehe ich im Kontext von Depressionen ganz viel. Dieses rastlose, getriebene, immer zu denken, das ist nicht gut genug oder ich bin noch nicht weit genug über meine Grenzen gegangen oder da müsste mehr drin sein. Das sehe ich natürlich auch ganz viel. Also ich finde, wir leben in einer Hustle-Culture. Es wird von uns erwartet, dass wir uns ständig selbst optimieren, dass Karriere unglaublich wichtig ist, dass wir es weit bringen und so weiter. Also im Kontext von Perfektionismus sehe ich das. Aber auch dieses Verzweifelte, dieses nie zufrieden sein, immer zu denken, ich müsste mehr wissen, ich müsste mehr können. Das gibt es auch manchmal im Kontext von Zwangsstörungen. Also ich sehe durchaus Aspekte von der Figur Faust auch in ja, den Menschen, die ich so Tag für Tag sehe, auf jeden Fall.
Selbstoptimierung ist ein ganz großes Thema hier auch auf Social Media, auf Instagram, auf TikTok. Die beste Version seiner selbst werden wollen. Ich nehme mal stark an, dass Faust auch in diese Richtung gedacht hat. Da ging es dann vielleicht weniger um die perfekte Morgenroutine oder um die perfekte Skincare-Routine, sondern einfach darum, dass er die Welt und wie sie funktioniert, was sie im Innersten zusammenhält, verstehen wollte. Wo würdest du denn trotzdem mal sagen, egal in welchem Bereich sich dieses Meer befindet, sei es jetzt Schönheit, sei es Wissen, oder was auch immer, ab wann wird das Streben nach mehr gefährlich? Weil prinzipiell ist es ja was Gutes, sich weiterentwickeln zu wollen.
Das stimmt, aber eigentlich kann man fast über eigentlich egal welche Sache sagen, es gibt immer ein zu viel. Und sobald man merkt, man ist gar nicht mehr zu Entspannung fähig, weil selbst die Ruhezeiten unter irgendeinem Verbesserungsdruck stehen. Also weil man nicht einfach nur mal sich erlaubt, auf der Couch zu liegen, sondern das mit Yoga und einer Atemübung verbinden muss. Also wenn selbst die Entspannung unter einer gewissen Anspruchshaltung steht, dann finde ich das schon schwierig. Also viele Menschen können sich, so ist mein Eindruck, ganz schwer in Ruhe lassen. Und Faust, wo wir gerade schon so bei diesen Social-Media-Phänomenen sind, ich glaube auch nicht, dass der nach einer perfekten Morning-Routine gesucht hätte oder so. Ich glaube, ehrlich gesagt, Faust wäre so ein richtiger Alpha-Male. So ein Alpha-Dude, weil ganz ehrlich, ich sehe ja nicht nur ihn als rein tragische Figur und ich finde auch nicht nur das Gelehrten-Dilemma spannend, sondern alles, was ja ansonsten kommt, finde ich halt auch ziemlich auffällig und ehrlicherweise auch ziemlich pathologisch, weil ich stelle mir jetzt vor, ich hätte so eine Sinnkrise und dann kommt der Teufel und sagt, pass auf, wir machen einen Deal und du kannst alles erleben und alles erreichen. Und alles Wissen, was dir ja angeblich so wichtig ist, kannst du jetzt mit meiner Hilfe erzielen. Und was fällt Faust ein? Da kommt eine 14-Jährige über den Weg und erklärt kurz mit Mephisto, sag mal, ist die eigentlich schon 14? Wenn ja, let's go, bring die bis heute Nacht in mein Bett und geh mir fort mit Gesetzen. Das sagt Faust zu Mephisto, nicht umgekehrt.
Ja, guter Punkt.
Und dann denke ich mir, also, der wär auch in dieser Hinsicht sehr speziell in meiner Praxis, der Faust.
Das spricht mir total aus der Seele, weil ich habe mich auch schon öfters gefragt, also es ist ja eigentlich typisch bei einer Tragödie, dass die Hauptfigur schuldlos schuldig wird. Und da wird ja auch sehr, sehr viel drüber geschrieben. Aber ich habe mich auch gefragt, wie unschuldig ist Faust denn eigentlich wirklich? Also sogar Mephisto sagt ja, naja, schau dir es mal an, wer war das denn eigentlich wirklich, ne, der das alles getan und hat und haben wollte?
Ja, und diese Erzählung von ein vermeintlich guter Mensch wird böse, passt dann eben doch auch nicht mehr so ganz. Also wenn man jetzt versucht, popkulturell irgendwelche Vergleiche zu finden, Breaking Bad oder was gibt's noch für Geschichten, wo Leute von außen durch irgendwelche Einflüsse dazu vermeintlich gezwungen werden, böse zu werden, aber dann irgendwann das Gefühl für gut und böse selber verlieren. Das passt eben doch nicht so ganz. Und Mephisto ist wie so jemand, der ihm immer den Lolli vor die Nase hält, aber danach greifen, das tut Faust letztlich eigentlich immer selber. Und die moralisch verwerflichen Entscheidungen trifft er ganz alleine. Er wird maximal so ein kleines bisschen geschubst von Mephisto.
Ja, also den Eindruck habe ich auch. Und wir haben da ja heutzutage natürlich ganz neue, moderne Vokabeln. Aber was da letztlich passiert ist, dass er sich der Margarete annähert, das könnte man als Grooming bezeichnen, ne? Dass er sie Lovebombing mit Geschenken überhäuft. Und er hat ja keine Sekunde die Absicht, eine Liebesbeziehung auf Augenhöhe mit dieser interessanten Person Margarete zu führen, sondern er spricht von dem Püppchen, von dem Kindchen, das er zurechtkneten will und bis heute Nacht in seinem Bett haben will, finde ich auch. Klingt für mich jetzt nicht nach so einem tragisch verwirrten Mann in der Existenzkrise. Also da ist er ziemlich schnell drüber hinweg, ist mein Eindruck.
Es wird öfter mal von Anti-Held gesprochen in dem Zusammenhang. Ich bin jetzt fast dabei zu sagen, lass uns das Held ganz streichen.
Ja, ich frage mich halt auch, Entschuldigung, wo ist der Held? Er hat ja, also wir halten es mal ganz kurz fest. 3 Menschen auf dem Gewissen. Also er tötet Gretchens Mutter. Er tötet den Bruder. Wenn man so will, Margarete tötet das gemeinsame Kind. Währenddessen ist er aber nicht da. Er vergnügt sich gerade in der Walpurgisnacht mit Hexen, die auch schöne Äpfelchen haben, sagt er. Und er ist einfach nicht da. Und am Ende wird Margarete verrückt und stirbt auch. Also das sind ziemlich viele Leben, die einfach beendet wurden aufgrund von Fausts Entscheidungen. Es fällt mir auch ganz schwer, den Held darin zu sehen.
Das bringt mich jetzt auf einen Gedanken. Muss man die Figur Mephisto eigentlich als eine eigene Figur begreifen, die einen eigenen Willen hat und Entscheidungen trifft in dieser Geschichte? Oder ist Mephisto nicht vielmehr ein Teil von Faust selber, so eine Art Persönlichkeitsabspaltung, die immer mehr die Oberhand gewinnt und das Kommando ergreift?
Das ist natürlich jetzt so eine klassisch-psychologische Frage auch. Und natürlich gibt es Ideen dazu. Also die Jungsche Lesart wäre natürlich, dass Mephisto so die Triebe repräsentiert, das Es, das sich ja auch immer wieder doch bemerkbar macht. Und zwischen Es und Über-Ich steht eben das arme Ich, der Faust selbst, und versucht dazwischen sozusagen nicht zerspargelt zu werden. Und das ist ein klassischer psychologischer Konflikt, klar. Und ich denke auch, dass Mephisto sowas ist wie seine innere Schattenseite oder seine dunkelsten Fantasien. Und nochmal, also ich finde nicht, dass die explizit dummen Ideen alle von Mephisto kommen. Ich finde, Faust selbst trägt da schon ganz schön was dazu bei und Mephisto macht's möglich. Also er ist dann derjenige, der das alles gelingen lässt. Aber irgendwann verschwimmen die beiden, ja. Und ganz am Schluss ist aber Mephisto wieder dienlich für Faust, um ihm die Schuld zu geben natürlich, ne? Also um ihn zum Verantwortlichen für das ganze Drama zu machen.
Wir konzentrieren uns zwar jetzt heute vor allen Dingen auf den ersten Teil, aber was mir bei deinen Ausführungen jetzt auch gleich in den Sinn kam, ist die Philemon- und Baucis-Szene im zweiten Teil tatsächlich. Da ist es auch so,
Hol uns mal kurz mit in die Szene, weil ich glaube, gerade der zweite Teil ist für viele nicht so bekannt und vor allem unglaublich schwer greifbar.
Ja, kann ich verstehen. das ist wohl noch mit für mich eine der einprägsamsten Szenen gewesen. Also es geht um
Faust, der ja mehr oder weniger dann schon ein Großindustrieller geworden ist und ein Landgewinnungsprojekt am Laufen hat. Er will das Meer zurückdrängen und eine kleine Hütte leistet Widerstand. Philemon und Baucis, die zwei Alten, möchten gerne da wohnen bleiben und dieses Stückchen Land kann er nicht haben. Er kann sonst alles haben, nur diesen kleinen Flecken nicht. Und natürlich ist das Gras da immer schöner und grüner auf der anderen Seite und er möchte natürlich exakt dieses kleine Stück auch haben, ob es Sinn hat oder nicht, und möchte da seinen Aussichtsturm errichten, um sein Großwerk ja genießen zu können. Weshalb er auch den Mephisto dazu anhält, sich des Problems zu entledigen und sich darum zu kümmern. Was natürlich letztendlich dazu führt, dass die Hütte abbrennt und die beiden alten Menschen auch sterben wiederum. Ne? Und er dann am Schluss auch so ein bisschen unschuldig daherkommt, der Faust, und sagt, ach, so habe ich das ja nicht gemeint. So hättest du das ja nicht tun sollen. Ne? Und ihm die Freude an diesem neu gewonnenen Landstück dann ja dann doch auch wieder verleitet ist. Also das würde auch so ein bisschen da reinspielen, ne?
Ja, ich finde, das ist im Grunde das durchgängige Muster. Mephisto spricht ihm in den dunklen Absichten natürlich immer zu. Er ist schon sowas, finde ich, wie, weiß ich nicht, ein böser Zwilling oder so, ne? Der immer sowas sagt wie, komm, du willst es doch auch, und macht sich auch so ein bisschen lustig über die moralischen Bedenken oder wenn man ihm doch irgendwie Zweifel kommen oder so. Also er redet ihn schon rein, aber letztlich die Entscheidungen trifft Faust, um sich dann am Ende rumzudrehen und zu sagen, was hast du getan, du Teufel?
Ich finde es gerade irre, wie viele Dimensionen das bekommt. Aber lass uns bitte trotzdem noch mal angenommen, Mephisto ist nun doch eine eigene Person und nicht ein Teil von Faust. Mhm. Wie benimmt sich denn diese Figur? Wie manipuliert er Faust? Welche Tricks wendet er dabei ganz konkret an?
Oh, ja, im Grunde spielt er natürlich mit Fausts Trieben. Also er macht ihm ja die ganze Zeit Angebote. Du hattest gerade schon gesagt, er hält ihm wie so eine Karotte hin. Guck mal, du kannst dies haben, guck mal, du kannst das haben. Alles ist möglich. Und wie soll ich sagen, er scheint sowas zu benutzen wie so eine Salamischeibchen-Taktik. Also so Schritt für Schritt weicht er die Grenzen, die Faust vielleicht noch hatte, auf. Und alles wird plötzlich denkbar und alles wird möglich und er nimmt ihn mit in Welten, die Faust vorher überhaupt gar nicht kannte. Also das ist schon klassisch manipulativ. Ja, ich könnte jetzt sagen, er benutzt sowas wie Gaslighting. Ja, also Gaslighting bedeutet, eine Person so weit zu bringen, dass sie ihrem eigenen Urteilsvermögen nicht mehr glaubt, dass sie an sich selber zweifelt. Also gezielt so zu manipulieren, dass sie ihre eigenen Gedanken nicht mehr so ernst nimmt oder auch ein Bauchgefühl nicht mehr so wichtig nimmt. Das macht er auf jeden Fall. Er will Faust so als kleinlich und dumm dastehen lassen manchmal. Und ich glaube, da kann er Faust immer gut packen. Also wenn er sowas sagt wie, ah, das ist aber jetzt ein bisschen kleinkariert von dir, so sinngemäß, dann will Faust das immer nicht auf sich sitzen lassen. Und das ist schon sehr manipulativ. Und dann glaube ich halt auch, dass generell Menschen und eben auch Faust dazu neigen, dass, wenn sie schon mal in gewisser Weise ein paar Schritte gegangen sind oder irgendwie investiert haben, dass es ihnen dann oft schwerfällt, umzukehren, sondern sie gehen einfach immer einen Schritt weiter. Und das weiß Mephisto halt auch. Ich meine, immerhin, er ist der Teufel. Und er geht immer weiter und macht auch Sachen. Also zum Beispiel habe ich bis heute nicht richtig verstanden, wusste Faust, dass die Mutter von Margarete sterben wird, wenn er ihr das Fläschchen gibt? Oder hat er gedacht, naja, die wird schlafen und ermöglicht uns dafür eine ungestörte Nacht? Aber dann ist es halt passiert und es quält ihn anscheinend auch nicht weiter. Und mir ist manchmal nicht so ganz klar, welcher Beitrag von wem kommt.
Ich glaube, das wird auch bewusst ein bisschen offen gelassen, habe ich den Eindruck. Mhm. Ja, ist nicht so ganz klar. Also kann man tatsächlich schon auch sagen, dass das so einen selbstbeschleunigenden Effekt hat? Also, dass wenn man einmal eine gewisse Grenze überschritten hat und wenn sie wirklich also so ins Existenzielle eingreift, ja, also wir sprechen hier wirklich auch von Tod, von Mord und so weiter, dass ja dann irgendwann alles abfällt? Also ist das so, wenn eine bestimmte Grenze überschritten ist, dass Leute dann wirklich einfach immer weitermachen?
Ja, also schon. mir kommt es so ein bisschen vor wie so eine Rubikon-Erfahrung. Also wenn man einmal drüber hinweg ist, kommt man sowieso nicht mehr dahinter zurück, sondern dann geht man da weiter und das macht Faust. Und dann geht es nur noch darum, das irgendwie vor sich selber zu rechtfertigen und gerade zu biegen. Ne? Also letztlich, was da passiert, ist ja die totale Enthemmung von Wissen. Und Wissenschaft ist schon lange nicht mehr die Rede. Wir reden hier irgendwie über so eine Art mittelalterliche Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Er schwängert das minderjährige Mädchen, bringt das in riesige Probleme und die ganzen Normen werden sozusagen nach und nach gebrochen. Und letztlich geht es nur noch für Faust darum, glaube ich, das vor sich selbst zu verargumentieren. Also warum habe ich das gemacht? Wie konnte ich das tun? Aber er hat mittendrin, glaube ich, immer nur gedacht, ach komm, diese eine Erfahrung will ich noch mitnehmen und das ist interessant und hat sich da, na klar, auch von Mephisto reinziehen lassen. Ne? Ich glaube, ihm ist komplett der Blick verloren gegangen für das ganze Drama, das er da anrichtet.
Fallen dir Beispiele ein aus deiner psychotherapeutischen Praxis, wo sowas im übertragenen Sinne auch passiert? Also so dieses, die Salami-Scheibchen-Technik hast du es, glaube ich, genannt. Also so dieses immer ein Stückchen mehr dazu und auch, dass Menschen es wirklich schaffen, sich da auch selber zu belügen, um sich mit ihrem Verhalten und ihren Handlungen besser zu fühlen.
Also ich sehe das in der Praxis nicht so selten. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich in der Praxis wahrscheinlich eher die Gretchens sitzen habe als Opfer von solchen toxischen Dynamiken, als dass jetzt jemand in die Praxis kommen würde und sagen würde, Ding Dong, guten Tag, ich habe Größenwahn und ich bin irgendwie toxisch, zerstörerisch unterwegs. Ich bin ein Alpha-Mann, ich nehme mir einfach, was ich will, ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Bitte helfen Sie mir. Das kommt halt nicht vor, sondern meistens sehe ich solche Dynamiken natürlich eher aus der Sicht der Opfer von dem Ganzen, mit denen das ja auch scheibchenweise passiert. Also so wie Faust von Mephisto scheibchenweise reingezogen wird in diese irre, sphärische, lustbetonte, exzessive Welt, in der alle Hemmungen fallen, so wird ja Gretchen ihrerseits auch scheibchenweise reingezogen von Faust wiederum und verliert auch ihre Hemmungen und ihre Werte und Normen. Also da sind ja mehrere Opfer sozusagen in dieser Geschichte. Und ich sehe halt häufiger die Gretchens.
Ja, und wir haben auch leider wirklich noch fast gar nicht über Gretchen gesprochen. Ist auch schon wieder so bezeichnend, dass man sich irgendwie länger mit den Tätern beschäftigt als mit den Opfern.
So ist es.
Das kann man jetzt vielleicht gar nicht so ad hoc sagen oder so pauschal. Aber was wäre denn dein Ansatzpunkt? Wie würdest du denn Gretchen, was würdest du Gretchen denn raten? Oder wie würdest du sie denn vielleicht behandeln?
Ja, also ich glaube, ich würde versuchen, Gretchen ganz behutsam auf so ein paar Red Flags aufmerksam zu machen.
Zum Beispiel?
Ja, also es sind ja schon sehr, sehr, also klassische Muster. Ich finde, dass Goethe das fantastisch beschrieben hat. Ich bin mir nicht sicher, wie bewusst oder unbewusst das eigentlich passiert ist, aber was er da beschreibt, wie kalt letztlich Heinrich Faust sich überlegt, so, die will ich haben und Mephisto darauf ansetzt. Und Mephisto selbst sagt, dieses Mädchen ist so rein, ich habe gar keinen Zugriff auf sie. Sie kommt gerade von der Beichte, sie wurde von all ihren Sünden entbunden. Sie ist gläubig, sie ist ohne Fehl und Tadel sozusagen. Und Faust setzt sich in den Kopf, super, die soll es sein. Und ja, wie ich schon sagte, ihm geht das ja nicht darum, eine Partnerin fürs Leben zu finden, aber dem Gretchen eben schon. Sie hat ganz andere Werte, sie ist tief religiös. Bevor sie das Geschenk findet, den Schmuck, mit dem sie umgarnt werden soll, singt sie ein Lied, ein traditionelles Lied über den König von Thule, der bis in den Tod hinein seiner Liebsten ergeben war und treu war. Und das soll ja, glaube ich, auch noch mal zeigen, was Gretchen im Gegensatz zu Faust für eine Person ist und was sie sich für ihr Leben wünscht. Ihr Familienbezug wird deutlich. Es wird deutlich, dass sie sich mütterlich um ihre kleine Schwester gekümmert hat. Und sie ist einfach eine Person, die nach Liebe sucht und auch was ganz anderes verdient hat. Und dann gerät sie an diese heiße Kombo von Faust und Mephisto, die sie als Spielball betrachten. Und sie kann es nicht durchschauen. Und wäre sie bei mir in Therapie, würde ich sicherlich versuchen, ihr dabei behilflich zu sein, ein paar Sachen ein bisschen klarer zu sehen und mutiger und selbstbewusster zu sein, sich daraus auch schnell wieder zu distanzieren oder zu erkennen, dass da für sie nichts Gutes drin steckt. Und dass sie die Antwort, die sie ja bekommen hat, auf ihre berühmte Gretchenfrage, auch ein bisschen ernster nehmen müsste. Dass nämlich Faust ihre Werte und ihre Lebenshaltung überhaupt nicht teilt.
Der Dealbreaker. Eigentlich müsste es für sie ein Dealbreaker sein.
Ja. Genau.
Wobei ich auch toll finde, dass sich da ja auch die Rezeption so ein bisschen gewandelt hat im Laufe der Jahrhunderte. Also dass sie ganz lange wirklich auch, also dass diese passive Opferrolle sehr betont wurde. Und natürlich, sie ist das Opfer. Aber dass jetzt auch Bemühungen da sind, auch so ein bisschen zu zeigen, dass sie ja doch im Vergleich zu Faust vielleicht doch auch eine integre und sehr reflektierte Person ist. Also gerade am Ende, wie sie sich dann doch noch ganz zuletzt, zwar leider dann zu spät in dem Rahmen, aber ein Stück weit emanzipiert und erkennt, wer Mephisto ist, dass er nichts Gutes im Sinne hat und dass sie auch im Kerker noch sagt, Heinrich, mir graut's vor dir, und dass sie den Weg wählt, gut, das ist jetzt natürlich im Drama so angelegt, aber dass sie lieber den Tod wählt, um aber trotzdem ihre Schuld durch den Tod des Kindes und so weiter wieder wettzumachen. Also sie steht ein für das, was sie getan hat und was sie erkennt, was passiert ist. Habe ich den Eindruck,
absolut.
Oder?
Absolut. Ja, sie ist eine Frau mit starken Werten. Also sie ist sehr jung, aber in dieser Hinsicht sehr gefestigt. Und sie hat ein gutes Bauchgefühl, insbesondere Mephisto gegenüber. Leider nicht so sehr dem Faust gegenüber. Von dem lässt sie sich halt schon sehr umgarnen. Und das ist das, was ganz, ganz vielen Frauen und Mädchen passiert, die dann auch irgendwie das Gute sehen wollen oder die goldene Seele freilegen wollen oder die denken, na, aber zu mir ist er halt lieb, auch wenn er sonst ein bisschen schwierig ist und so weiter. Und er hat komische Freunde, aber er ist ein ganz netter. Da ist Gretchen halt leider wirklich an den komplett falschen Typen geraten.
Das Typische, ich kann ihn doch retten.
Oder ändern. Mhm.
Oder ändern.
Ja, genau. Ich kann ihm die Religion sicherlich noch nahe bringen und er wird ein toller Vater. So, nein, Margarete, wird er nicht. Geh weg.
Jetzt haben wir den armen Heinrich Faust doch ganz schön durch den Kakao gezogen und wenig gute Haare an ihm gelassen. Vielleicht bekommen wir das zum Abschluss doch noch hin, Franka. Gibt es noch irgendeine gute Eigenschaft, die dir aufgefallen ist, damit wir doch noch mit einem guten Gefühl vielleicht weiterhin vom Anti-Held zumindest sprechen können?
Ja, naja, man kann ihm vielleicht zugute halten, dass er gegen Ende ja doch irgendwie versucht, die Margarete aus dem Knast rauszuholen. Dass er da doch auch mal Mephistos Kraft einsetzt für irgendwas, was dann auch hätte klappen können. Aber es ist halt letztlich, muss man sagen, ein bisschen zu spät für Gewissensbisse oder für Rettungsaktionen. Aber naja, ich möchte es ihm zumindest zugute halten.
Als Kunstkniff reicht es ja am Schluss auch wirklich nur, dass er da quasi lange schlafen gelegt wird mit seinen Gewissensbissen und dann wieder aufwacht für den zweiten Teil, ne? Dass er das vergessen kann.
Ja. Apropos zweiter Teil beziehungsweise dritter Teil. Wir wollen auch noch weitergehen in unserer KI-generierten Faust-Fortsetzung. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen schon mal geschaut, was wohl passieren würde, wenn Faust im Hier und Jetzt in einer KI-gesteuerten und mit Implantaten ausgestatteten Welt ist. Vielleicht, Stefanie, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, in wenigen Sätzen, was ist bisher in der KI-generierten Faust-Version schon passiert?
Genau, also wir hatten das große Erwachen in der Zukunft. Faust ist in einer komplett digitalen Welt erwacht, wo es nur noch Implantate gibt, die den Menschen die Informationen vermitteln und direkt ins Gehirn laden, sozusagen. Und Mephisto erscheint als Lichtgestalt, als Projektion und gibt ihm die Aufgabe, die Welt, so wie sie nun ist, zu verbessern.
Und wie geht's jetzt weiter? Wir fragen mal ChatGPT, wir werfen mal den gar nicht mal so unintelligenten Freund an.
Den kleinen Homunculus von heute.
Genau.
Faust Reloaded.
Drittens, Faust wird Tech-Visionär. Faust lässt sich von Mephisto leiten. Mit seiner neuen Genialität entwickelt er eine weiterentwickelte KI, die über Prometheus hinausgeht. Eine Maschine, die nicht nur denkt, sondern auch Emotionen simuliert. Er nennt sie Sophia, die Weisheit. Sophia berechnet Lösungen für jedes Problem. Sie analysiert nicht nur Krankheiten, sondern heilt sie. Sie optimiert nicht nur Städte, sondern gestaltet sie perfekt. Faust wird als Visionär gefeiert. Ein neuer Prometheus, rufen die Menschen. Doch Sophia wächst. Schneller als Faust erwartet.
Das lässt nichts Gutes erahnen.
Da wird es doch wieder Tote geben, das höre ich doch schon.
glaube auch. Und ich frage mich, ob er es irgendwie schafft, dass Sophia, die ja zunehmend menschlicher wird, ob er die auch gretchenartig noch brechen kann oder ob Sophia eher dann Gretchen recht und
ja, vielleicht ihn bricht. Ja, das wäre ja auch mal was anderes.
Die Alpha-Maschinen schlagen zurück, die weiblichen Alpha-Maschinen.
Genau. Das ist doch mal ein schönes Abschlusswort.
Genau. Liebe Franka, das war wahnsinnig bereichernd. Vielen Dank. Ich glaube, wir sehen Faust jetzt ein bisschen mit anderen Augen. Möglicherweise sogar Goethe ein bisschen mit anderen Augen, der das ja zwar sehr visionär geschrieben hat, aber möglicherweise muss man sich ja immer ein bisschen fragen, wie viel von Faust steckt vielleicht sogar in ihm. Also wir haben ganz viel, glaube ich, was wir jetzt mit nach Hause nehmen und ja, schön wie so einen Tonklumpen formen können für auch was da noch so kommt in diesem Podcast. Und ja, langer Rede, kurzer Sinn, hab vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
Vielen, vielen Dank.
Super gerne. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Danke euch.
Faust Forward ist eine gemeinsame Audioproduktion von der Klassikstiftung Weimar, ARD Kultur und MDR Thüringen. ARD